Radio 1, nur für Erwachsene.
Lassen Sie uns jetzt mal die Piratenpartei beleuchten, insbesondere den Aufstieg und möglicherweise den Niedergang der Piratenpartei. Hier sind die nackten Zahlen. Am 10. September 2006 war die Gründungsversammlung der Piratenpartei Deutschland mit 53 Teilnehmern, nur damals in Berlin in der Seabase. 5 Jahre später, am 18. September 2011, zieht die Piratenpartei hier in Berlin mit 8,9% und 15 Abgeordneten in ihren ersten Landtag ein. Am 25. März 2012 7,4% und 4 Abgeordnete im saarländischen Landtag. Dann der Einzug in den schleswig-holsteinischen Landtag und in den nordrhein-westfälischen ebenfalls im Jahre 2012. 2012 lagen die Piraten bundesweit bei 13%. Und jetzt, im Jahr 2014, sind sie bei circa 2%. Ich habe hier nur eine genaue Angabe für den September 2013. Da waren sie bei 2,2%. Wo sie jetzt genau liegen, das möchte meine erste Frage sein, ein Christopher Lauer. Er ist gewesen ein Mitglied der Piratenpartei, sitzt aber jetzt immer noch im Berliner Abgeordnetenhaus. Als Parteiloser, nicht?
Ja, genau. Parteiloses Mitglied in der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.
So, wo liegen die Piraten in der Zeit? Ich habe ja, wie gesagt, nur eine Zahl aus dem Jahr 2013. Da liegen sie so bei 2,2.
Ja, im Moment, ich habe heute noch eine Umfrage gesehen. Da war die Piratenpartei, glaube ich, bei 2% und in Berlin sind wir, glaube ich, bei 3%.
Okay, dann habe ich das ja einigermaßen richtig geschätzt. Ihre Ursache für diesen wirklich spektakulären Abstieg?
Ja, wir haben, ich habe ja gemeinsam mit dem Sascha Lobo zusammen ein Buch geschrieben, auch genau darüber, das nämlich heißt Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei. Und damit, darin setzen wir uns einmal aus der Innenperspektive, also von mir geschrieben und dann analytisch gemeinsam mit Sascha Lobo geschrieben, eben mit der Frage auseinander, woran der Aufstieg begründet war und worin der Niedergang. Und
das war genau meine Frage gerade.
Und wir kommen damit, ja, aber Sie wissen doch, wenn wir jetzt hier live im Radio sind, muss ich noch ein bisschen Werbung fürs Buch machen.
Ich hätte es doch also, noch gemacht für Sie.
Ach, Sie hätten es noch gemacht, sehen Sie, denn
das war Ihre revolutionäre Ungeduld.
Dann passiert sowas nicht. Okay. Auf jeden Fall, der Niedergang ist einmal in der Strukturlosigkeit der Partei begründet gewesen, dass es eben oft Politik nachahmen war, ohne genau zu wissen, was die Parteien da eigentlich machen. Das beste Beispiel ist zum Beispiel, dass es bei den Grünen gibt es einen politischen Geschäftsführer, bei den anderen Parteien gibt es einen Generalsekretär und bei den Piraten gab es einen politischen Geschäftsführer und einen Generalsekretär. Aber dafür wurde bei keinem von denen definiert, was die eigentlich machen müssen, sondern das war immer alles nur so ein bisschen gefühlt. Ich spreche an einer Stelle im Buch auch von einem Potemkinschen Dorf und der erste, sage ich mal, Sturm der Entrüstung, der über die Piraten so richtig niederbrach, das war ja ausgelöst von Sven Regener, der damals so sehr übers Urheberrecht schimpfte und dann halt sagte, dass die Piraten ja da quasi die Vertreter der Generation sind, die irgendwie alles umsonst haben will. Und da machen Sascha Lobo und ich in dem Buch quasi den Beginn des Niederganges fest, weil es hat ein Beleuchtungswechsel stattgefunden und auf einmal waren die Piraten, da schreiben wir nicht mehr die jungen Wilden, sondern einfach nur noch die jungen Arschlöcher. Und wir waren auf einmal diejenigen, die allen Leuten, also die den Künstlerinnen und Künstler alles wegnehmen wollen und sie arbeitslos machen wollen und vor das Existenz.
So eine Macht hat Sven Regner?
Was?
So eine Macht hat Sven Regner, dass er im Alleingang so eine Partei kippen kann, obwohl nee, die so super aufgestellt ist.
Sven Regner war der Auslöser. Es ist ja auch so, wenn sie eine Lawine haben, dann brauchst du ja am Anfang auch eine mutige Schneeflocke, die sich aufmacht, um dann da den Berg runter zu rollen. Und dann wird dann so eine riesengroße Lawine ausgelöst. Und Sven Regner war halt der Auslöser, weil sich dann dort diese Asymmetrie, davon sprechen wir auch im Buch, diese Asymmetrie, die es ja lange gab, aufgelöst hat. Nämlich, dass es irgendwie unbekannte Menschen in diesem Internet gab, die gesagt haben, wir laden hier Zeug runter auf Pirate Bay und so und dass es unbekannte betroffene Künstler gab. Und auf einmal, und das war ja dann der, sag ich mal, Höhepunkt dieser ganzen Urheberrechtsdebatte 2012, gab es so Leute wie Charlotte Roach oder Mario Adorf und noch viele, viele mehr, die man irgendwie aus Funk und Fernsehen kennt und die haben dann alle in der Zeit gesagt, wir sind die Urheber und das war ganz klar auch nochmal eine Kampfansage gegen die Piraten und das Schlimme war, und darauf kommen wir dann auch, ist nämlich, dass die Piraten in dieser Urheberrechtsdebatte eben keine so richtige Antwort darauf hatten, was sie eigentlich wollten, beziehungsweise das, was sie wollten, ging eben unter, weil man so strukturlos war, weil man nach außen immer Basisdemokratie propagiert hat. Und wenn man sich dann dort die Piraten auf Twitter oder Facebook angeschaut hat, dann hatte man da viele ungehobelte Menschen, die auch kein Verständnis dafür hatten, was Künstlerinnen und Künstler wollten, die kein Verständnis dafür hatten, dass Menschen auch aufs Urheberrecht angewiesen sind, um zu leben.
Und, Herr Lauer, ja. Ich bin in der Zeit groß geworden, da sahen dumme Menschen einfach noch dumm aus. Heute ist das anders. Irgendwie, man kann sich preiswert irgendwelche Klamotten kaufen, mit denen man sich gut stylen kann. Man kann sich einen Bart wachsen lassen, eine kluge Brille, einen schönen Hut. Und so kommen dann manchmal Männer, die den tiefen Teller nicht erfunden haben, teilweise zu recht schönen und klugen Frauen. Aber bei denen bleibt so ein dumpfes Gefühl. Sie denken sich, Mist, wie lange werde ich mich halten können? Die erste Nacht noch? Und sie sind nicht ganz sicher, zur Verlobung, zur Heirat wird es nie reichen. Könnte das vielleicht auch das Problem gewesen sein, dass es einfach an Substanz fehlte?
Nö, es hat nicht an Substanz gefehlt. Also schließlich waren so Leute wie ich in der Piratenpartei, aber es lag einfach daran, dass es eben, und da kommen wir ja im Buch drauf, an Strukturen mangelte. Ich selbst habe ja zum Beispiel einen sehr konkreten Entwurf gebracht in dieser Urheberrechtsdebatte, aber darüber wurde dann gar nicht mehr diskutiert, weil es eben darum ging, dass das nicht basisdemokratisch abgestimmt war.
Aber ist nicht Struktur eine Form von auch ein Teil von Substanz, insbesondere wenn man als Partei auftreten will?
Ja, also Struktur ist weniger, weiß ich nicht, Substanz, sondern einfach eine Notwendigkeit. Also da kann es natürlich sein, dass wenn eine Gruppierung nicht die Notwendigkeit erkennt, sich die Strukturen zu geben, um dann innerhalb des politischen Systems schlagkräftig zu werden, dann kann man halt sagen, okay, da haben Leute den Schuss nicht gehört. Insofern verfängt da ihre Kritik. Aber es war halt am Ende eben einfach zu wenig organisiert und man hielt dann der Kritik von außen auch nicht stand.
Nun war diese ganze NSA-Geschichte ja eigentlich für die Piratenpartei ein Elfmeter ohne Torwart, aber es ist noch nicht einmal eine angetreten zu schießen.
Ja, ein Elfmeter ohne Torwart bei abschüssigem Hang und Rückenwind. Das hatte mein Co-Autor Sascha Lobo damals auch getwittert. Und Sie haben vollkommen recht, wir haben den überhaupt nicht verwandelt. Und das beschreibe ich in dem Buch auch. Zu dem Zeitpunkt, als dieser ganze NSA-Wahnsinn öffentlich wurde, ja, war die Piratenpartei schon so gelähmt und in einer solchen Lethargie durch die ganzen Shitstorms, durch das ganze Beschimpfen auf Twitter. Ich hatte mich mittlerweile in Berlin auch als Fraktionsvorsitzender selber aufs Abstellgleis gestellt, auch mit so ein paar bescheuerten Aktionen. Und also ich bin ja auch selbstkritisch und gehe da ja auch mit mir sehr hart ins Gericht in diesem Buch. So ist es ja nicht. Das wäre ja auch affig, wenn ich irgendwie nach 5 Jahren, ich bin ja kein Kind von Traurigkeit, wenn ich nach 5 Jahren da irgendwie behaupten würde, ach Mensch, ich war der Allertollste in dieser Partei und alle anderen waren zu doof. Nee, so ist es ja nicht. Ich habe ja auch schon für die eine oder andere Sache gesorgt, die Leute dann auch dazu animiert haben, werden die Piraten nicht mehr zu wählen. Das ist doch ganz klar. Aber genau diese NSA-Geschichte wäre die Möglichkeit gewesen, wo man dann 2013 nochmal den Aufschlag nimmt. Aber da waren wir auch in der Öffentlichkeit schon so sehr verbrannt und es hatte auch intern irgendwie überhaupt keiner Bock mehr. Und ich sag mal, von der Presse, die Leute hatten auch überhaupt keinen Bock mehr, bei uns irgendwie nachzufragen oder so, weil es eh immer dieselben Schimpfereien im Zweifelsfall gab. Das brach ja auch über die Journalisten ein. Das war ja auch eine neue Qualität.
Herr Lauer, eine abschließende Frage, weil wir sind schon bei 8 Minuten 34.
Ja,
das ist eine kritische Grenze. Meinen Sie, dass die Piraten hier knapp daneben lagen und dass es sozusagen nur ein bisschen Feintuning gefehlt hätte? Oder ist es eigentlich so, dass eine Partei mit dieser Struktur, die Sie gerade erwähnt haben, aber auch mit so wenig Know-how und Erfahrung, dass sie sich überhaupt halten kann im Politikbetrieb?
Nee, Know-how und Erfahrung inhaltlich kann man sich besorgen und einkaufen, das ist kein Problem, aber wenn man das mit den Strukturen nicht von Anfang an ordentlich geregelt bekommt, dann war das Scheitern der Piraten tatsächlich schon in dieser Strukturlosigkeit von Anfang an angelegt und der Erfolg 2011, 2012 war dann eher die Ausnahme, denn die Regel.
Lobo und Lauer, Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei, erschienen auf So Books. Das ist ein Buch. Wir haben gesprochen mit einem der beiden Autoren. Er ist Christopher Lauer, war früher bei den Piraten und ist jetzt Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Vielen Dank für das unterhaltsame Interview. Tschüss.
Yep, tschüss.